Hallo Welt, ich bin Andreas und heute spreche ich mit Bernd Mündel über Barrierefreiheit als Teil der Produktstrategie. Bernd, herzlich willkommen.
Hallo Andreas, schön mit dir zu sprechen.
Herzlich willkommen zu Transform by Doing, dem Podcast zur digitalen Transformation. Mit mir, Andreas Kolmer. Bernd, du bist, wie ich, Senior Consultant bei der Valtec und wir haben noch eine weitere Gemeinsamkeit. Wir haben ja tatsächlich am gleichen Tag angefangen zu arbeiten bei der Valtec. 1. Oktober 2018. Du bist tatsächlich einer der Menschen, die ich am allerlängsten kenne bei der Valtec, einfach weil wir uns am ersten Tag begegnet sind. Du bist in manchen Dingen aber auch unterschiedlich wie ich, ne? Du kommst eigentlich eher so ein bisschen aus der Business-Analyse-Ecke und bist dadurch eigentlich ziemlich gut darin, Kunden zu helfen, ihre Probleme zu lösen, weil deine Stärke die Übersetzung ist von der einen Fachsprache in die andere Fachsprache und dadurch baust du einfach ganz viele Brücken, aus denen dann Lösungen entstehen können, aus denen dann die produktstrategischen Probleme, die die Unternehmen haben und auch die technischen Probleme, gemeinsam gelöst werden können. Heute liegt der Fokus vor allem auf dem Bereich der Produktstrategie, denn ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir wollen heute über Barrierefreiheit sprechen, über Barrierefreiheit als Teil der Produktstrategie. Und ich würde vorschlagen, wir fangen erstmal damit an, dass wir erstmal ganz kurz diesen Begriff Barrierefreiheit im Kontext von Softwareentwicklung, im Kontext von Technologie beschreiben, weil wenn ich an Barrierefreiheit denke, dann denke ich erstmal ganz salopp formuliert an Rampen für Rollstuhlfahrer, damit die keine Treppe nehmen müssen. Aber das ist ja nicht, was wir an dieser Stelle meinen, oder?
Nein, genau. Es geht vor allen Dingen darum, dass all die Menschen da draußen ihre Services und Dienstleistungen genauso in Anspruch nehmen wollen wie Menschen, die keine Beeinträchtigung haben. Das heißt, Barrierefreiheit meint eigentlich, dass wir in der Nutzung frei von jeglichen Barrieren sind. Und da ist Technik natürlich ein gutes Hilfsmittel, was wir nutzen können, aber eben nicht ausschließlich.
Nicht ausschließlich?
Ja, es bedeutet, dass wir vor allen Dingen auch konzeptionell berücksichtigen müssen, wie diese Menschen vielleicht sich fühlen in unterschiedlichen Nutzungssituationen, dass wir empathisch sind, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, wie wir unsere Produkte und Dienstleistungen gestalten, aber auch, wie wir sie nennen und wie wir inhaltlich mit ihnen in der Kommunikation sind. Mhm. Weil das sind alles Dinge, die für viele Menschen da draußen Barrieren darstellen.
Mhm. Das ist eine sehr schöne Motivation und über all diese Punkte werden wir sicherlich im Laufe dieser Folge sprechen. Bevor wir das machen, frage ich aber auch immer gerne, warum ist das denn wichtig? Also ich habe ja so schön gesagt, wir reden über Barrierefreiheit als Teil der Produktstrategie. Warum ist das denn wichtig, dass Barrierefreiheit Teil einer Produktstrategie ist oder sein sollte?
Ja, da gibt es auf jeden Fall jetzt natürlich die Regulatorik, die einen gewissen Zwang erzeugt. Mhm. Aber, und das ist etwas, wo ich an alle Zuhörer und Zuhörerinnen appellieren möchte, es gibt eine ganze Menge Menschen da draußen, die eben Einschränkungen haben. Und es ist ein Markt, der sich gerade entwickelt, der von vielen Unternehmen jetzt auch aufgrund dieses Zwanges weiter umworben wird. Und da liegt auch eine ganz große Chance für viele Unternehmen, vielleicht mit Menschen, potenziellen Kunden und Nutzern in Kontakt zu kommen, die vorher nicht in Betracht gezogen worden.
Ja, stimmt. Also ich mag diese, wie soll ich sagen, positive Sichtweise, die da sagt, das ist einfach ein Markt, ne? Wir haben das Potenzial, da zusätzliche User zu kriegen, die wir bisher ausgeschlossen haben, einfach weil unsere Produkte nicht barrierefrei sind. Lass sie doch nutzen. Lass die Menschen doch auch auf unsere Software, auf unsere Plattform, auf unser Produkt bringen, weil je mehr Menschen, je mehr Nutzende man hat, desto mehr potenzielle Kunden sind es ja.
Absolut. Und wir können auch ganz konkret über Zahlen sprechen. Also in Deutschland reden wir hier von 7,8 Millionen Menschen. Das macht in Summe 9,4% des Marktes aus. Und in Europa schauen wir auf 87 Millionen Menschen. Mhm. Das heißt, es ist sogar eine ganze Menge an Menschen. Und eins darf man dabei nicht vergessen. Diese Menschen sind in der Regel sehr gut vernetzt untereinander. Und wenn sich ein Produkt, was sich gut für die Menschen anfühlt, herumspricht, dann ist das eben nochmal eine Multiplizierung des guten Benefits, wenn man so will.
Ja, absolut. Ich sage ab jetzt nur noch 10%, weil 9,4, da werde ich mich in 10 Minuten nicht mehr dran erinnern können. Also der Punkt ist, glaube ich, ganz eindeutig. Ne? Warum sollte man von vornherein irgendwie 10% der potenziellen Nutzenden ausschließen wollen? Es gibt ja keinen Grund dafür, das zu machen. Also die nächste Frage an der Stelle wäre, für wen ist das denn sinnvoll, sich um Barrierefreiheit zu kümmern? Und die Antwort gibt sich ja fast selbst. Ne? Für jeden, der diese 10% mit nutzen möchte.
Genau, also der Treiber, der kommt natürlich von der Europäischen Union, denn sie haben initial den European Accessibility Act verabschiedet und die europäischen Länder sind nun verpflichtet gewesen. Manche sind da vielleicht etwas schneller gewesen als Deutschland, aber das eben in nationales Recht umzuwandeln. Das heißt, dieser Zwang führt letztendlich dazu, dass dieses Potenzial des Marktes vielleicht einfach mehr betrachtet wird, als er es vielleicht vorher war. Denn vermeintlich ist die barrierefreie Produktentwicklung etwas aufwendiger als die, ich sag's mal, herkömmliche Produktentwicklung. Bedeutet also, dass man vielleicht mehrere Technologien miteinander kombinieren muss, wo man eben gewerkeübergreifend, crossfunktional zusammenarbeiten muss, um die Anforderungen, die es zu erfüllen gibt, zu erfüllen.
Jetzt hast du gerade gesagt, naja, der regulatorische Zwang, der ausgeht von der Europäischen Union, das ist, ich habe vorhin so schön gesagt, die positive Sichtweise ist, man erreicht mehr Menschen, mehr potenzielle Kunden. Die negative Sichtweise, in Anführungszeichen, ist eben dieser regulatorische Zwang, von wegen, naja, es ist halt gesetzlich vorgeschrieben, man muss halt. So, es ist also vorgeschrieben von der Europäischen Union, wird jetzt von den einzelnen Staaten umgesetzt. Jetzt sind wir hier in Deutschland. Wie ist denn jetzt die rechtliche Situation in Deutschland oder beziehungsweise wann existiert denn dieser Zwang in Deutschland?
Genau, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz mit der dazugehörigen Verordnung tritt Mitte 2025 in Kraft. Das bedeutet, dass die Paragraphen, die darin stehen, eben ihre Wirkung entfalten können. Und wie es so oft ist, werden erst nach Inkrafttreten viele Entscheidungen vielleicht auch gerichtlich noch untermauert. Aber da ich kein Anwalt bin, kann ich jetzt auch keine juristische Beratung geben. Aber das ist sozusagen die Richtlinie.
Ja, ja. Ganz, ganz wichtiger Disclaimer, ne? Das hier ist keine Rechtsberatung. Wir sind nur zwei Menschen, die miteinander sprechen. Also das Gesetz tritt Mitte 2025 in Kraft. Für wen gilt denn dieses Gesetz? Welche Unternehmen müssen sich denn daran halten?
Also es gibt unterschiedliche Aspekte bzw. Anforderungen, die erfüllt sein müssen, um von diesem Gesetz betroffen zu sein. Einmal ist das ein Jahresumsatz von 2 Millionen Euro oder ich glaube, es sind 10 Mitarbeiter im Unternehmen. Und sobald man diese Grenzen überschritten hat, ist man letztlich davon betroffen. Da gibt es natürlich die ein oder andere Ausnahmeregelung, aber das ist dann im Gesetzestext zu entnehmen.
Ja.
Und was eben neu ist, dass mit dem European Accessibility Act nun auch die Privatwirtschaft verpflichtet wird, eine gewisse Barrierefreiheit herzustellen, was vorher nur öffentliche Stellen erfüllen mussten. Also sind auf jeden Fall Unternehmen, die auch in der privaten Wirtschaft sind, sei es jetzt Produkthersteller wie zum Beispiel Computer, Notebooks, Smartphones, aber auch Geldautomaten oder Fernsehgeräte mit Internetzugang, Router, Lesegeräte, aber primär auch und vor allem, ich glaube, das ist in Summe für viele interessant, eben auch Dienstleistungen anbieten. Das heißt, Telefondienstleister, Messenger-Dienste, der elektronische Geschäftsverkehr, wozu natürlich auch E-Commerce gehört, aber eben halt auch andere mobile Geräte für Dienstleistungen genutzt werden. Zum Beispiel Personenverkehr, wenn wir zum Beispiel über Uber reden oder andere Apps, die sich damit auseinandersetzen, Personenverkehr zu managen.
Also sehr, sehr viele. Vor allem, wenn du das Stichwort E-Commerce bringst, bedeutet es ja eigentlich, jeder, der irgendwie etwas im Internet verkaufen möchte, ist betroffen.
Genau, also es betrifft eine ganze Reihe an Branchen, beispielsweise auch die Reisebranche, die sehr stark vom E-Commerce lebt, aber auch die Automobilbranche, die immer mehr Online-Absätze verzeichnet oder eben Elektronikgeräte verkauft werden etc. Also es ist ein riesengroßer Anforderungskatalog, der für viele Unternehmen jetzt gilt.
Also wir stellen fest, es ist eigentlich so ziemlich jedes Unternehmen betroffen, was irgendwie im Internet unterwegs ist, was irgendwie mit digitalen Produkten oder was mit digitalen Dienstleistungen zu tun hat. Jetzt ist natürlich die große Frage, okay, wenn ich also Barrierefreiheit umsetzen soll als Unternehmen, was muss ich denn da machen? Was gehört denn alles da dazu? Wie erreiche ich denn Barrierefreiheit? Gibt es da irgendwie eine Kategorisierung zum Beispiel? Oder was mache ich denn jetzt?
Genau, also die Barrierefreiheit basiert letzten Endes auf den Web Accessibility Guidelines, die mal erstellt wurden und international als der Standard gelten. Mhm. In diesem Katalog gibt es 4 Kapitel, in denen die einzelnen Anforderungen oder Kriterien gelistet sind. Mhm. Also bedeutet, dass alles verstanden werden muss, dass alles bedienbar bleibt, dass alles auch sozusagen gelesen oder rezipiert werden kann. Und vor allen Dingen, dass natürlich die Anwendung oder das Produkt auch so robust ist, dass es auf beispielsweise unterschiedlichen Geräten auch funktioniert. Und in Summe bedeutet das eigentlich, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Inhalte barrierefrei sind, dass die Anwendung, also sprich die Bedienung, barrierefrei ist. Und da gibt es natürlich viele Maßnahmen, die unternommen werden können von den Unternehmen. Und letzten Endes gibt es jetzt beispielsweise für Websites den Minimumstandard des WCAG 2.1 Level AA. Und das sind ganz konkret 55 Kriterien, die erfüllt werden müssen. Mhm. Das klingt erstmal viel und ist für viele, glaube ich, so ein Elefant im Raum. Aber ich kann alle beruhigen, wenn man sich sachlich mit der Materie beschäftigt, dann ist der Elefant eigentlich gar nicht so groß und irgendwie auch niedlich und sinnvoll. Mhm.
Kannst du denn mal ein Beispiel geben, wie ein barrierefreier Text aussieht versus wie ein nicht barrierefreier Text aussieht?
Also bei Texten gibt es natürlich die Anforderung, dass sie in einer leichten Sprache geschrieben werden sollten. So, dass ja Menschen, die vielleicht eine kognitive Einschränkung haben, auch verstehen, was vielleicht komplexe Inhalte bedeuten. Oder dass man eben vielleicht auch auf Anglizismen verzichtet, beziehungsweise diese auch als solche ausweist, damit alle genau wissen, was bedeutet eigentlich dieser Fachbegriff oder ja, das sind zum Beispiel Themen rund um die Inhalte von Texten.
Das mit den Anglizismen finde ich spannend, weil ich das hier in dem Podcast eigentlich von Anfang an so mache, dass ich versuche, wann immer englische Begriffe vorkommen, und was ja im agilen Kontext durchaus häufiger mal so vorkommt, weil gewisse Begriffe gesetzt sind im Englischen, dass ich immer versuche, die zu übersetzen oder zumindest zu erklären. Von daher finde ich das total spannend, dass ich das sozusagen aus Versehen richtig mache. Ich hätte an der Stelle tatsächlich sogar noch an so Dinge gedacht wie, naja, Texte sind nicht barrierefrei, wenn man zum Beispiel einen Screenshot von einem Text auf der Webseite hat, versus wenn der Text halt tatsächlich in Textform vorliegt. Denn wenn das ein Bild ist, was einen Text darstellt, dann kann ich den Text nicht markieren. Das bedeutet dann normalerweise auch, dass unterstützende Software wie Vorlesesoftware oder sowas den nicht erfassen kann. Ja, dann ist weg. Das heißt, man muss an der Stelle darauf achten, dass Text in Textform vorliegt.
Absolut, ja. Diese Ebene habe ich jetzt tatsächlich gar nicht im Kopf gehabt.
Zu basic.
Weil ich davon ausgegangen bin, dass der Text natürlich korrekterweise schon als Text vorliegt. Aber ja, Schriftgrafiken, ne, das ist das Stichwort. Die sollte man natürlich tunlichst vermeiden, damit Menschen, die Screenreader benutzen, und da gibt es eine ganze Menge von, da eben nicht benachteiligt sind. Aber auch eben die alternativen Texte, zum Beispiel von Bildern oder von Videos, sind natürlich da ein großer Punkt und nehmen viel Spielraum ein.
Mhm. Gibt es auch für Bilder oder Videos Dinge, die man falsch machen kann oder Dinge, die man richtig machen sollte?
Also für Bilder sollte man auf jeden Fall sich überlegen, dass man Alternativtexte formuliert, die wirklich das Bild widerspiegeln und nicht zum Beispiel einen Produktnamen beinhalten. Mhm. Oder bei Videos darauf zu achten, dass die Untertitel entsprechend gut formuliert sind und dass vielleicht auch Szenen, die nonverbal sind, via Text eben halt auch zum Ausdruck gebracht werden.
Verstehe. Okay, wir sind jetzt gerade ein bisschen tiefer eingestiegen im Sinne von Beispiele für die Inhalte. Was gibt es denn, abgesehen von den Inhalten, was gibt es denn noch für Dinge, worauf man so achten kann oder muss?
Ja, vor allen Dingen, dass die Benutzeroberflächen, die wir alle jeden Tag nutzen, zum Beispiel ausreichend Kontrast haben, damit Menschen, die eben nicht so gut gucken können, auch Schaltflächen identifizieren können. Aber auch zum Beispiel, dass die Texte ausreichenden Kontrast haben. Denn es gibt auch Barrieren, die im Alltag immer wieder auftauchen. Zum Beispiel, wenn ich in der Bahn sitze mit meinem Smartphone und die Sonne scheint auf mein Display, ist das auch eine Barriere. Mhm. Und auch da helfen zum Beispiel Kontraste, die ausreichend stark sind. Darüber hinaus gibt es vor allem viele Anforderungen, die die Bedienbarkeit von Anwendungen voraussetzen. Also bedeutet zum Beispiel, dass ich auch eine Webseite komplett und ausschließlich mit der Tastatur bedienen kann. Mhm. Und dafür muss man sich dann eben halt auch über eine sinnvolle Reihenfolge, über das Layout, über das Produkt selbst auseinandersetzen. Und deswegen auch hier nochmal ganz klar mein Appell, das eben nicht nur der Technik zu überlassen oder nur dem Konzept oder nur den Content-Creatern, sondern dass man gemeinsam an der Lösung arbeitet. Denn nur so kann man sicherstellen, dass die ganzen Anforderungen im Kontext, und das ist ein wichtiger Faktor bei der Produktentwicklung aus meiner Sicht, das muss im Kontext über mehrere Schritte der Journey funktionieren.
Mhm. Können wir gerne gleich noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen, wie man dahin kommt. Wir haben jetzt so ein paar Beispiele, so ein paar Aspekte aufgegriffen, an welchen Stellen es relativ leicht erkennbar ist, selbst für Laien wie mich, ob jetzt etwas barrierefrei wäre oder nicht. Ich glaube aber, diese Laienperspektive reicht nicht. Also man muss ja schon mit ein bisschen mehr Ahnung da drauf schauen. Oder beziehungsweise, vielleicht soll ich die Frage anders formulieren, wie kann ich denn erkennen, ob mein Produkt barrierefrei ist oder nicht?
Ja, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass wir einfach in unserer Produktentwicklung viel empathischer werden müssen, diesen Menschen gegenüber. Das heißt, wir können ja auch einfach mal Personas nutzen und simulieren, wie diese Person mit dem Produkt, was ich da entwickelt habe, umgeht. Mhm. Also sprich, die eigene Website mal sich vorlesen zu lassen mit einem Screenreader. Sich einfach mal mit einer Tastatur durch die Website navigieren und überprüfen, ob die Inhalte in der richtigen Reihenfolge sind, ob es Informationen gibt, die vielleicht unverständlich vermittelt werden. Gibt es vielleicht Funktionen, die gar nicht erreichbar sind, weil nicht an Tastaturnavigation gedacht wurde, etc. Will damit meinen, dass Personas dabei helfen können, die Sichtweisen der Nutzer einzunehmen, die man dieses Produkt eben nun auch weiterentwickeln will und natürlich auch in einer gewissen Weise muss. Mhm. Ich kann nur dazu ermutigen, sich ja ganz sachlich und vor allem den cross-funktional mit diesen neuen Anforderungen vertraut zu machen, denn gemeinsam mit den Gewerken, mit den unterschiedlichen Fähigkeiten in den Teams können Testleitfäden beispielsweise genutzt werden, um vor Release eines Produktes, vor dem Publish einer Inhaltsseite, diese einzelnen Anforderungen systematisch zu prüfen. Und mit der Zeit geht das in Fleisch und Blut über, in die DNA über. Mhm. Und dann ist es eben eine ganz normale Anforderung geworden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt klafft da eine gewisse Lücke, was natürlich Unsicherheit auslöst. Und da hilft natürlich eine gute Strategie, ein konsequenter Plan und vor allen Dingen natürlich auch, ich sag mal, in größeren Unternehmen eine Governance, die das Ganze auch in einen Rahmen packt, sodass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch genau wissen, wo sie welche Stellschrauben drehen können, wo es vielleicht einfach Regulatorien gibt, die dann vielleicht auch für sie neu sind. Und da sind wir natürlich dann auch wieder an dem Berührungspunkt des Change Managements.
Ja, und da ist jetzt natürlich die große Frage, okay, und wie komme ich da hin? Also, wenn ich jetzt bei Null bin, in Anführungszeichen, mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht habe als Unternehmen und feststelle, ja, okay, ist wichtig, verstehe ich, wo fange ich denn jetzt an?
Ja, also im Idealfall fängt man damit an, dass man im Unternehmen selbst erstmal für das Thema sensibilisiert. Mhm. Bedeutet, dass man alle, die ja sozusagen an der Produktentwicklung beteiligt sind, darauf aufmerksam macht, dass man eben ja im Bewusstsein dafür schafft, dass es neue Anforderungen gibt. Und im Idealfall gibt es Schulungen, die vielleicht auch genau auf das Thema gemünzt sind. Mhm. Und da gibt es natürlich da draußen viele Quellen und Anbieter, die jetzt natürlich diesen Markt auch sehen und entsprechend um ihre Dienstleistungen bewerben. Mein Ansinnen ist es auf jeden Fall, davon abzuraten, sich von externen Dienstleistern zu sehr abhängig zu machen. Denn die Anforderungen, die da jetzt neu sind, die werden dann ab Mitte nächsten Jahres Standard bei allem, was ich mache. Und da sollte man sich nicht zu sehr auf externe Dienstleister verlassen müssen.
Du untergräbst gerade unser halbes Geschäftsmodell, weil wir ja typischerweise externer Dienstleister sind, ne? Ist okay, alles gut, darfst du machen. Ich meine, das ist ja die ehrliche Antwort, von daher passt schon.
Es ist halt keine Stangenware, ne? Sondern man muss das sich untersuchen und ich sag mal, das Know-how aufzubauen, da hilft es ja, sich da coachen zu lassen, sich einen Werkzeugkoffer, der passgenau ist, ne, für das eigene Unternehmen, entweder zu erstellen oder erstellen zu lassen, meinetwegen, und eine Roadmap zu erstellen, die hin zur Barrierefreiheit führt, aber eben dann auch eine konsistente Barrierefreiheit sicherstellt. Und das ist eigentlich das, wo die individuelle Beratung notwendig ist.
Ja, und ist ja durchaus auch Teil unserer Waltec-Philosophie, dass wir sagen, selbstverständlich unterstützen wir, selbstverständlich bringen wir euch das bei, aber unser Ziel ist ja auch immer, dass die Kunden das am Ende des Tages selber umsetzen können und selber die Ownership, also Ownership, wieder so ein englisches Wort, ne? Es gibt keine gescheite deutsche Übersetzung für Ownership. Ich stolper immer wieder drüber und stelle fest, ich will jetzt über Verantwortung, über Eigentum, über sowas sprechen, aber es geht, im Prinzip geht es darum, dass ja die Kunden selbst die Ownership für sämtliche Aspekte ihres Produktes übernehmen, damit auch für die Produktstrategie und damit auch für die Barrierefreiheit. Und natürlich können wir als externer Dienstleister dabei helfen und beibringen und sagen, worauf man sinnvollerweise achten kann und dann gemeinsam mit dem Kunden eine Strategie ausarbeiten. Aber am Ende des Tages ist der Kunde immer noch in der Verantwortung und muss das selber machen. Irgendwann muss es selber können. Wir hatten vorhin kurz in Seitengedanken, dass wir gesagt haben, die verschiedenen Gewerke müssen zusammenarbeiten, die verschiedenen Fachbereiche müssen zusammenarbeiten in crossfunktionalen Teams. Das hatten wir kurz geparkt, den Gedanken, und jetzt würde ich gerne wieder Bezug nehmen darauf, wenn es jetzt also darum geht, wie eine Organisation das denn jetzt umsetzen kann. Also jetzt nicht von der Produktstrategie-Seite her gedacht, sondern von der organisatorischen Seite her gedacht. Die Antwort ist anscheinend mal wieder crossfunktionale Teams, möglichst viele Menschen aus den verschiedenen Gewerken an einen Tisch bringen und dann gemeinsam miteinander daran arbeiten.
Ja, absolut, denn wir haben auf jeden Fall festgestellt bei der Analyse von vielen Produkten und Dienstleistungen, dass viele Anforderungen idealerweise crossfunktional gelöst werden können. Denn nehmen wir einfach beispielsweise das Kapitel Verständlichkeit. Da geht es darum, dass wir in unseren Produkten eine konsistente Navigation anbieten, dass wir auch konsistente Hilfe anbieten entlang aller Journeys dieses Produktes. Und da bedarf es natürlich, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen, sich überlegen, wie man das technisch unterstützt, wie das konzeptionell unterstützt wird, aber auch, wie wir konsistent beispielsweise die Dinge benennen, die wir eben zur Verfügung stellen. Und deswegen ist es auf jeden Fall ratsam, nicht für alle Anforderungen, aber für den Großteil dieser Anforderungen gemeinsam zu arbeiten, anstatt das von Abteilung zu reichen. Dann hat man wieder den Abstimmungsaufwand. Dann gibt es wieder Rückfragen. Und gerade unter dem zeitlichen Aspekt, dass Mitte Juni nächsten Jahres sozusagen die Anforderungen schon umgesetzt werden müssen, kann ich da auch dringend nur appellieren, als Team zusammen zu agieren, damit man da die Synergien und Effizienzen hebt.
Absolut. Und welche Disziplinen braucht man da dann so typischerweise?
Das ist eine gute Frage und sie divergiert natürlich je nachdem, wie die Infrastruktur im Hintergrund ist. Also welche Fähigkeiten, welche Mitarbeiter auch haben, was wird erlaubt, was wird nicht erlaubt. Aber so übergeordnet kann man schon sagen, dass die Entwicklung, also wenn wir jetzt von elektronischen Dienstleistungen sprechen, natürlich sehr developerlastig ist, sei es Frontend- oder Backend-Entwicklung. Aber, und das ist eben halt auch Fakt, sehr viel User Experience Design und User Interface Design ne, für all die konzeptionellen Fragen, für all die Kontrastfragen. Und da auch schon mal so der Spoiler, gibt es vielleicht hin und wieder Diskussionen, die man dann halt mit der jeweiligen Marke führen muss, ne? Weil jede Marke hat ja auch Brand Colors, Font Types etc., also gestalterische Fragen, mit denen man sich auch auseinandersetzen muss. Und die ziehen sich üblicherweise auch immer ein bisschen.
Ist dir das schon mal passiert, dass bei so einer Umsetzung es geheißen hat, also Leute, unsere Farben sind ja mal gar nicht freundlich für Menschen, die Rot-Grün-Schwächen haben. Wir müssen jetzt unsere Brandfarben ändern.
Ja, auf jeden Fall sind da die Widerstände oft hoch. Und da ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn es die Regulatorik gibt, die da bestimmte Vorgaben macht, um ein starkes Argument zu haben. Aber wir sehen ja auch immer mehr Anwendungen, die beispielsweise den Dark Mode anbieten, weil das einfach für Menschen, die nicht so gut gucken können, einfach viel angenehmer ist.
Interessant, wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, der Dark Mode ist nur für Entwickler und Entwicklerinnen, die das Tageslicht scheuen. Aber spannend, das ist auch wieder cool zu wissen, dass das auch tatsächlich eine sinnvolle Nutzung hat.
Ja, ich kann auch nur jeden mal ermutigen, ja, sich mal als Persona hineinzuversetzen. Es gibt da draußen zum Beispiel für Browser-Plugins, womit man simulieren kann, dass man zum Beispiel eine Rot-Grün-Schwäche hat. Und dann sieht das alles mal so aus, wie die Menschen das auch wahrnehmen. Das ist ziemlich spannend.
Das ist ein cooler Tipp. Die entsprechenden Browser-Plugins würde ich auch sehr gerne dann in den Shownotes verlinken. Von daher, wenn du da noch was hast, dann packe ich das direkt in den Shownotes, damit dann unsere Hörerinnen und Hörer das direkt mal ausprobieren können.
Sehr gerne.
Alles in allem klingt es für mich so, als wäre, du hast am Anfang so schön mal gesagt, ja, es ist irgendwie ein Elefanten, den man jetzt irgendwie sinnvollerweise kleinschneiden muss. Und die Art und Weise, wie man den kleinschneidet, ist natürlich total davon abhängig, was ist denn jetzt wirklich mein Produkt oder meine Dienstleistung. Also, ne, es gibt da jetzt nicht irgendwie so die Strategie, die ich aus der Schublade ziehe, die immer funktioniert, oder?
Nein, das ist natürlich total individuell, denn ja, jede Infrastruktur ist anders, auch die Organisationsstruktur ist anders. Und weil eben so vieles von diesen neuen Anforderungen tangiert wird, wirkt es wie eine sehr komplexe, schwierige, umfangreiche Aufgabe, die es vielleicht auch ist, weil je nachdem, wie viel Barrierefreiheit man schon leistet, auch das will ja vielleicht erstmal untersucht werden. Es ist auf jeden Fall ratsam, sich da beraten zu lassen, eine Strategie zu entwickeln hin zur Barrierefreiheit und vor allen Dingen aber auch für die kontinuierliche Barrierefreiheit, die ja ab Mitte nächsten Jahres immer gewährleistet sein muss.
Aber es lohnt sich, wie wir am Anfang schon motiviert haben, denn man hat ja dadurch die Chance, zusätzlich 10% der Bevölkerung zu erreichen.
Absolut. Und die Aufwände, die man investiert, die kann man sich dann ja, wenn man zufriedene Neukunden hat, wieder ein Stück weit zurückholen.
Absolut, absolut. Ich fand das ein sehr gutes Fazit und ich werde in den Shownotes, wie gesagt, gerne Browser-Plugins verlinken. Ich werde in den Shownotes außerdem natürlich die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen und die Web Accessibility Guidelines verlinken. Gibt es darüber hinaus noch irgendwelches weiteres Lesematerial, was du da empfehlen könntest?
Es gibt auf jeden Fall von den Bundesfachstellen, zum Beispiel jetzt auf Deutschland gemünzt, die Bundesfachstelle für Barrierefreiheit, die ausführlich über alles informiert. Darüber hinaus gibt es natürlich die, sag ich mal, European Accessibility Act Verordnung, die sehr, sehr umfangreich ist natürlich. Aber da steht letzten Endes alles drin.
Ja, werde ich gerne alles in die Shownotes packen und verlinken. Und damit bin ich auch schon bei meiner Abschlussfrage. Wenn jemand das Gespräch mit dir weiterführen möchte, verlinke ich ja auch gerne Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Bei vielen Menschen bedeutet das, dass ich das LinkedIn-Profil entsprechend verlinke. Wäre das okay oder möchtest du auf einem anderen Wege kontaktiert werden?
Gerne auf LinkedIn.
Super. Dann werde ich das so machen. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch Danke zu sagen, Bernd. Danke für die Einblicke, danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich fand das ein sehr, sehr spannendes Thema, warum Barrierefreiheit Teil der Produktstrategie sein muss. Vielen lieben Dank.
Ich danke dir für den Raum, den du mir gegeben hast für das Thema.
Das war Transform by Doing. Ich freue mich über Feedback an tbd@colmar.one und über Bewertungen bei eurer bevorzugten Podcast-Plattform. Ich bin Andreas Kollmer. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleibt gesund, umarmt eure Liebsten und bis zum nächsten Mal.